Drittes Kapitel. Das Auge führt den Menschen in die Welt. Das Ohr führt die Welt in den Menschen.
Dass viele der Dinge, über die wir bisher in dieser Sendung gesprochen und viele der Musikbeispiele, die wir gespielt haben, für viele Hörer so überraschend klingen, liegt daran, dass wir in der Zivilisation, in der wir leben, nicht bewusst genug hören. Genauer, dass unsere Sehwahrnehmungen über- und unsere Hörwahrnehmungen unterproportioniert sind. Robert Jungs Ausspruch, dass die Krise des modernen Menschen in Wirklichkeit eine Krise seiner Weltwahrnehmung ist, gewinnt unter diesem Aspekt einen konkreten, nachvollziehbaren Aspekt.
Bei einer Umfrage des Emnet-Instituts in Bielefeld antworteten auf die Frage, welcher unserer Sinne ist für Sie persönlich der wichtigste, 87% der bundesdeutschen Bevölkerung mit dem Wort sehen.
Demgegenüber weisen Ärzte und Physiologen darauf hin, dass der Sinn, der uns eigentlich mit der Welt und unseren Mitmenschen verbindet, der Hörsinn ist. Schon deshalb, weil wir durch ihn unser wichtigstes Kommunikationsmedium aufnehmen, Sprache.
So schreibt zum Beispiel ein Karlsruher Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, der Blinde, der unser aller Mitleid erregt, ist 10-mal besser dran, weil er Kontakt mit der Umwelt hat und sich mitleidheischend an diese wenden kann, als der, der zwar sieht, aber nichts mehr hört, sich missverstanden fühlt und sich in sein Schneckenhaus zurückziehen muss. Von den kommunikativen Sinnen ist das Gehör dem optischen Sinn deutlich überlegen. Weshalb auch Blinde sehr viel leichter in ein Berufsleben integriert werden können als Taube. Ein Psychiater, der zunächst in einer Taubstummenanstalt, später in einem Blindenheim als Anstaltspsychologe gearbeitet hat, berichtet, es war eine Erholung, in das Blindenheim zu kommen. Die Taubstummenanstalt war eine Stätte berstender Aggressivität. Sie glauben gar nicht, was diese Menschen einander antaten, wie sie ständig mit Wut und Zorn aufgeladen waren, wie ihre Blicke einander vernichten wollten. Die Blinden aber waren viel zurückhaltender, vorsichtiger, hilfsbereiter, sensibler, versuchten viel stärker, ihre Mitmenschen zu verstehen und anzunehmen.
Einer der wenigen Menschen, die wirklich beurteilen können, was es bedeutet, taub und blind zu sein, ist die amerikanische Autorin Helen Keller. Sie nämlich war beides, sowohl taub wie blind, und hat gleichwohl viele Bücher geschrieben. Als sie gegen Ende ihres Lebens befragt wurde, welcher Verlust sie stärker gehandicapt hätte, der Verlust des Seh- oder der Verlust des Hörsinnes, antwortete sie ohne zu zögern, natürlich der Verlust des Hörsinnes, und fügte hinzu, jeder, der beides erfahren hat, sowohl blind wie taub zu sein, dürfte keinen Zweifel daran haben, dass die Taubheit sehr viel einschneidender wirkt als die Blindheit. Jahre vorher hatte sie, die sich immer als nicht besonders musikalisch bezeichnete, gesagt, Mozart kann man hören, nicht sehen.
Thank you.
Denken wir dem nach, was es bedeutet, dass manche Menschen zwar ein absolutes Gehör haben können, also einen Ton auf die Frequenz genau bestimmen können, dass aber selbst der begnadetste Sehmensch, selbst ein Leonardo oder ein Michelangelo, nie einen absoluten Sehsinn haben, also nie eine Farbe auf die Frequenz genau bestimmen kann. Selbst ein unmusikalischer Mensch hört auf Anhieb die Stimmigkeit einer Oktave, also das mathematische 1:2-Verhältnis. Seine Ohren also können messen, ob eine Schwingung doppelt so schnell oder halb so schnell resoniert, aber niemand kann sehen, ob eine Farbe doppelt oder halb so schnell schwingt wie die andere. Dass Purpur zum Beispiel die doppelte Wellenlänge von Violett hat. Wenn wir das wissen wollen, müssen wir mit Hilfe komplizierter technischer Geräte nachmessen. Im Falle des Hörens aber erledigt unser Ohr den Messakt gleich mit.
Musikpädagogen und Musiktherapeuten weisen darauf hin, dass viel mehr Menschen die Möglichkeit zum absoluten Gehör besitzen, als man gemeinhin annimmt. Man kann das absolute Gehör bilden, kann dazu erziehen. Es verkümmert wieder, wenn es nicht regelmäßig benutzt wird. Es hängt nicht mit der Musikalität eines Menschen zusammen. Viele besonders musikalische Menschen haben kein absolutes Gehör, sondern mit der Messfähigkeit unseres Ohres. Physiologen sagen, potenziell habe die Evolution in jedem menschlichen Ohr die Möglichkeit zum absoluten Gehör angelegt. Haben wir diese Möglichkeit deshalb verkümmern lassen, weil wir unser Ohr nicht mehr angemessen benutzen, weil wir es nicht mehr fordern, weil es uns oft nur noch als Zulieferorgan für das Auge dient?
In physiologischen Lehrbüchern kann man nachlesen, das Auge kann immer nur schätzen, das Ohr misst, mit einer Genauigkeit, die weit hinausgeht über die Möglichkeiten unseres Auges. So zum Beispiel der Physiologe Hanschin. Von präziser, wahrnehmungsfähiger Messung können wir nicht im optischen, sondern nur im akustischen sprechen.
Die meisten Menschen sind erstaunt, wenn sie erfahren, dass unser Auge so viel ungenauer arbeitet als unser Ohr. Es gibt zahlreiche Experimente, die das bestätigen. Eines der einfachsten kann jeder zu Hause machen, indem er eine Saite aufspannt oder ein beliebiges Saiteninstrument nimmt, eine Gitarre vielleicht oder eine Violine, und zunächst mit den Augen schätzt, wo liegt die Mitte der Saite. Wenn man dort eine Markierung anbringt, zum Beispiel einen kleinen Steg oder einen Stift unter die betreffende Stelle der Saite schiebt und dann nachmisst, ergibt sich im Allgemeinen, dass selbst die besten Schätzer sich erheblich verschätzen, wobei jemand, der sich nur um 3 bis 4 Zentimeter verschätzt, noch verhältnismäßig gut ist. Wenn man sich danach die Augen mit einem schwarzen Tuch zubindet und die Mitte der Saite mit den Ohren zu schätzen versucht, indem man Stift oder Steg unter der Saite so lange hin und her schiebt, bis beide Saitenhälften exakt gleich klingen, man also die Stelle gefunden hat, an der die Oktave sitzt, und wenn man danach die Augenbinde abnimmt und mit einem Zentimetermaß nachmisst, wird man im Allgemeinen feststellen, dass man die Mitte der Saite genau gefunden hat. Viele Menschen, selbst angeblich unmusikalische, können sie auf den Millimeter exakt ermitteln. Niemand kann das mit dem Auge.
Bereits Aristoteles hat beobachtet, dass Blinde verständiger sind als Taube. Das Gehör, so schreibt er, hat einen direkteren Einfluss auf die Bildung des sittlichen Charakters, was für das Geschaute nicht unmittelbar gilt.
Aufschlussreich in diesem Zusammenhang, dass im alten römischen Recht der Taube dem Irren und Wahnsinnigen gleichgesetzt und ihm sein Bürgerrecht abgesprochen wurde, während der Blinde im vollen Besitz seiner Civitas, das heißt seiner bürgerlichen und juristischen Rechte, geblieben ist. Kein Zufall gewiss auch, dass die deutsche Sprache das Wort taub aus dem Wort tump, dumm, ableitet.
Der französische Hör- und Ohrenforscher Tomati hat in jahrelangen Untersuchungen herausgefunden, dass das Ohr ganz unmittelbar unser Gehirn mit elektrischer Energie auflädt. Und dass selbst die Wurzeln des Rückenmarks vom Vestibularzweig des Hörnervs abhängen. Deshalb entgeht keine einzige Bewegung der Kontrolle dieses Nervs. Man kann auf diese Weise verstehen, was der Klang für die Motorik und die Beweglichkeit des Körpers bedeutet. Deshalb, so Tomati, sind Taube so eigentümlich starr und steif, während Blinde die volle Beweglichkeit ihres Körpers bewahren können. Und deshalb erstarrt auch bei Tauben die geistige Tätigkeit sehr viel früher und leichter als bei Blinden. Ja, Tomati hat gezeigt, dass eben dies den Unterschied des Menschen gegenüber dem Tier ausmache, dass der Mensch in seiner Evolution sehr viel stärker durch das Ohr, die Säugetiere aber viel stärker durch das Auge gesteuert werden.
Fallen wir also zurück auf ein tierisches Stadium, wenn wir uns in dem Fernsehzeitalter, in dem wir leben, in erster Linie auf Augenreize und Augensteuerungen verlassen?
Noch vor wenigen Jahren haben die Biologen geglaubt, dass es die stärkste Konzentration von Nervenfasern, also die größte Empfindlichkeit, am menschlichen Körper im Bereich der Geschlechtsorgane gäbe, vor allem in der weiblichen Klitoris. Inzwischen ist festgestellt worden, dass die Konzentration von Nervenfasern und Haarzellen in der Cochlea des menschlichen Innenohrs mehr als doppelt so stark ist wie in der Klitoris. Auf dieser winzigen Stelle enden 30.000 Nervenfasern und ebenso viele Haarzellen. Dort also will die Evolution, dass wir am intensivsten und sorgfältigsten wahrnehmen.
Die Auslenkungen unseres Trommelfells bewegen sich in der Größenordnung von 10 hoch minus 9 und liegen damit noch unterhalb der Wellenlänge des sichtbaren Lichtes, ja sogar noch unter dem Durchmesser eines Wasserstoffatoms. Die Energieschwelle der Empfindlichkeit der Haarzellen und Hörfasern im Innenohr pendelt zwischen gerade noch tolerablen Reizintensitäten und den größten Lautstärken um den Faktor 10 hoch 6. Das ist ein millionenfacher Wert. Würden wir aber die niedrigste Tolerabilität unseres Auges millionenfach verstärken, wir würden sofort geblendet erblinden.